Der deutsche Dr. Who Podcast, der WhoCast, präsentiert.
New to Who. Heute das Phänomen Dr. Who.
Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Dr. Who Podcast in dem Sinne, aber zur Rubrik New to Who. Das Ganze ist ein Derivat oder ein Spin-off vom deutschen Dr. Who Podcast, kann man so sagen.
Boah, du kennst Wörter.
Wahnsinn, oder? Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Raphael. Ich bin Host des deutschen Dr. Who Podcasts, dem WhoCast. Mir gegenüber sitzt heute Harald, der einer der Co-Hosts, der sich mit dem anderen Co-Host gerne abwechselt.
Guten Abend.
New to Who ist eine Rubrik, in der es darum geht, Leuten, die mit dem Universum noch nicht so viel zu tun haben, das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Heute geht es um die Serie an sich. Erstmal allen Leuten, die neu zur Serie gekommen sind in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, herzlich willkommen.
Hallo.
Ihr seid an nichts Neues geraten. Die Serie selbst gibt es seit dem 23. November 1963.
Das ist schon ganz schön lange Zeit, hä?
Ja, damals noch in Schwarz-Weiß.
Und ich mag die frühen Schwarz-Weiß-Tage.
Ja, ich glaube, die mag jeder von uns alten Fans. Wie gesagt, die Serie wurde 1963 ins Leben gerufen als eine Art Kinderprogramm mit Bildungsauftrag, kann man fast sagen.
Genau, man wollte quasi eine Verbindung schaffen zwischen der Sportschau und einer Art Top of the Pops, oder war es sogar Top of the Pops?
Ich meine, es war Top of the Pops und hatte da noch 25 Minütchen Zeit und wusste nicht, was dahin sollte.
Musste irgendwie die Lücke schließen und wollte eine Sendung machen, die man Kindern vorsetzen kann, aber die auch theoretisch von den Eltern, zum Beispiel von den Papas, geguckt werden konnte, die sich dann nachher die Sportschau da angucken wollten, die natürlich bei ihnen nicht Sportschau hieß, sondern Match of the Day oder sowas.
Das fragt mich nicht, keine Ahnung. Aber zumindest war es dann so geplant, dass man sagt, okay, man hat halt eine Art Science-Fiction-Serie, aber derjenige reist durch die Zeit, das heißt, wir können den Kindern viel historisches Wissen vermitteln. BBC-Bildungsauftrag ist ja auch heute noch im mehr oder weniger geringen Rahmen vorhanden. Und damals genauso. Das Ganze fand dann statt einen Tag nach der Erschießung von John F. Kennedy.
Genau, am 23. November 1963.
Genau, und der erste Doktor war damals William Hartnell. Das Konzept der Serie basierte ein bisschen auch darauf, dass man halt nicht viel Geld hatte. Das heißt, man sagte, okay, da hat ein Raumschiff, aber wir haben natürlich kein Geld, um ein Raumschiff zu bauen. Dann haben wir ein Raumschiff, das kann sich außen in alle möglichen Alltagsgegenstände verwandeln, seine Umgebung anpassen. Dafür haben wir aber auch kein Geld, darum ist das kaputt. Und darum haben wir heute die TARDIS, das ist nämlich eine Telefonnotruf. Box, wie sie in England in den 60ern relativ häufig war. Früher dienten die Dinger, ich denke, wir kommen in der Folge, in der es explizit um die TARDIS geht, auch noch dazu, als eine Art Kommandostand für den örtlichen Polizisten. Der konnte da jemanden drin einsperren notfalls, konnte von da aus aber auch telefonieren oder sein Notizbüchlein füllen oder mal eben ein Tässchen Kaffee trinken. Ja, und da sagte man, okay, dann lassen wir halt das Raumschiff kaputt gehen in dieser Form. Das heißt, wir haben ein Raumschiff, das ist innen größer als außen. Das heißt, wir müssen uns außen nichts groß bemühen, sondern haben einfach die Policebox. Und das ist es dann.
Genau.
Die Serie hatte anfänglich nicht so den Zulauf in den ersten paar Episoden.
Das stimmt. Also es blieb schon etwas hinter den Erwartungen zurück.
Das änderte sich recht schnell mit der zweiten Folge, die natürlich auch wieder aus mehreren Episoden bestand. In der wurde nämlich was getan, was die ursprünglichen Produzenten nicht wollten.
Die ursprünglichen Produzenten wollten keine sogenannten Bug-Eyed-Monster. Und dann trat etwas auf, was aus Sicht der Produzenten, also besonders Sidney Newman, der Schöpfer der Serie, der übrigens auch mit Schirmschau und Melone erschaffen hat, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Und der wollte halt keine Bug-Eyed-Monster und hat sich auch gegen die Daleks gewehrt. Aber die damalige Produzentin, Verity Lambert, Gott hab sie selig, letztes Jahr leider verstorben, hat das durchgeboxt, weil sie sagte, das hört sich interessant an, das machen wir. Es waren die Daleks und selbst Leute, die bei der neuen Serie zu Doctor Who gestoßen sind, wissen, dass die Daleks ein unverzichtbares Element von Doctor Who sind und damals wahrscheinlich den Erfolg der Serie zementiert haben. Sonst hätte es sein können, dass die damals nach 13 einzelnen Episoden schon abgesetzt wurden.
Genau, nämlich in der Folge tauchen die Daleks das erste Mal auf, als die erschreckend mutierten Überbleibsel vom Planeten Skaro. Ja, und das führte, wie gesagt, zum Erfolg dieser Serie, die danach immer wieder öfter auf dieses typische Science-Fiction-Monster-Thema zurückgriff. Was ihr eigentlich aber auch keinen Abbruch geschadet hat, weil man gerade in den frühen Folgen immer noch gerne historische Orte besuchte. Das verlor sich dann im Laufe der Serie leider so ein bisschen. Relativ früh in der Zeit der Serie musste man zu einem Kniff greifen, der, glaube ich, auch maßgeblich zum Erfolg der Serie beitrug. Nämlich zu der Zeit, als William Hartnell die Rolle abgeben musste. Er war nämlich schwer krank und beschloss halt, die Serie zu verlassen. Und anstatt die Serie dann einzustellen oder einfach den Hauptdarsteller auszutauschen, griff man zu einem, ich finde es heute, die Idee ist noch genial, einfach aber genial. Man sagt, der Doktor ist ein Außerirdischer und darum kann er regenerieren. Dieses sogenannte Regenerieren heißt, der Doktor stirbt. Aber formt deinen Körper dann um und ist eine neue Person mit einer neuen Persönlichkeit, aber hat halt immer noch das Wissens des Doktors und er ist auch noch der Doktor. Und das verbunden mit einem sehr guten Casting eines zweiten Doktors führte dazu, dass die Serie auch weiterhin Erfolg hatte und das klappte dann danach immer wieder in der Regel. Gerade das Casting des zweiten Doktors, ich denke, da werden wir auch noch näher drauf eingehen, wenn es um den Doktor an sich geht, war sehr wichtig, denn nachdem William Hartnell halt diesen älteren, etwas konservativen Doktor gespielt hatte, war die Frage, was macht man? Nimmt man jemanden, der möglichst nahe kommt oder was komplett anderes? Man hat sich tatsächlich für das entschieden, was in eine komplett andere Richtung ging, nämlich für Patrick Troughton, der den Doktor ja als Clown spielte, der als witzige Person, die ja trotzdem sehr viel Weisheit in sich hatte, weil an den Stellen, wo Harten halt mit Ernst an Sachen ranging, ging halt Troughton komplett mit Humor dran und mit Unsinn. Und Zeitzeugen aus der Zeit berichten auch heute immer noch gern, dass sie halt todtraurig waren, als Hartnell ging und es verflucht hatten, sagten Scheiße und so ein Mist. Und drei Episoden später wussten sie nicht mehr, wer William Hartnell war, weil sie so begeistert von Patrick Troughton waren. Ja, und ich denke, das ist der zweite Standfuß, den der Erfolg der Serie halt so geprägt hat im Laufe der Jahre. Der Doktor wechselte dann diverse Male. Jetzt im Jahre 2008 haben wir bereits den 10. Darsteller in der offiziellen TV-Chronologie, der den Doktor spielt. Die Serie lief durchgehend von 1963 bis 1989, mit Ausnahme eines Jahres, in der die Serie kurz auf Halde gelegt wurde, um ja im Endeffekt um die FSK ein bisschen zu beruhigen, die sich halt darüber aufgeregt hat, dass die Serie ein bisschen zu brutal wäre.
Und gleichzeitig schwanden aber auch damals, glaube ich, schon die Zuschauerzahlen, wobei man auch sagen muss, dass im Verlauf der Ausstrahlung erstmal der Samstag, also der ursprüngliche Sendeplatz von Doctor Who, irgendwann aufgegeben wurde. Man zeigte dann auf einmal die Folgen die Woche über und dann fing man an, zwei Folgen pro Woche zu zeigen. Und man wechselte auch, glaube ich, irgendwann, ich weiß noch nicht genau wann, von BBC One auf BBC Two. Also man schob die Serie so ein bisschen rum und wirkte sich auch eher negativ auf die Zuschauerzahlen aus.
Ja, erstmal das und generell war Doctor Who beim Sender selbst auch nicht mehr so wirklich beliebt im Laufe der Zeit. Der damalige Chef der BBC, Michael Grade, sagte selbst, er mag die Serie nicht und dementsprechend hat er sie auch behandelt. Muss man unterm Strich so sehen. Wie gesagt, die Serie wurde dann in den 80ern für ein Jahr pausiert, um halt entsprechende Änderungen vorzunehmen. Nach diesem Jahr Pause regierte der damalig amtierende Doktor auch nur noch für ein weiteres Jahr. Das war Colin Baker und wurde dann recht brüsk seiner Rolle verwiesen. Und auch der siebte und bis dahin dann erstmal letzte TV-Doktor, Sylvester McCoy, schaffte es in seinen 3 Seasons nicht, die Serie wieder so groß rauszubringen, wie sie mal war, zumal auch der Sendeplatz zu der Zeit denkbar ungünstig gewählt worden war, wahrscheinlich nicht ganz ohne Absicht. Zumindest sah man dann die letzte TV-Episode im Jahre 1989 und dann war es erstmal ruhig um Doctor Who.
Genau, dann kamen nämlich die Bücher Anfang der 90er Jahre, also es wurden erstmal ein paar Jahre lang überhaupt keine neuen Fernsehfolgen produziert. Diese Lücke, die da halt für Fans bestand, weil eine große Fanbase gab es natürlich immer noch, wurde dann Anfang der 90er, ab Anfang der 90er durch Bücher gefüllt. Das fing an mit den mittlerweile schon fast legendären New Adventures.
Die sich mit dem amtierenden siebten Doktor beschäftigten und seine Geschichte fortführten.
Genau, und den siebten Doktor in eine noch in noch düstere Geschichten führten, als das die letzten Staffeln der Serien gemacht hatte. Und als man merkte, dass das erfolgreich lief, fing man auch an, sich mit älteren Doktoren zu beschäftigen. Das parallel zu New Adventures erschienen dann irgendwann die sogenannten Missing Adventures. Und als das lief damals alles über den Virgin Verlag. Und als die BBC merkte, hups, da mit Doctor Who kann man ja doch noch Geld machen, holte man sich die Lizenz zurück. Und dann fing dann auf einmal die BBC an, unter ihrem eigenen Label BBC Books Geschichten mit alten Doktoren zu veröffentlichen und mit dem neuen achten Doktor, der nämlich 1996 auf die Bildfläche kam und in Gestalt von Paul McGann.
Genau, und zwar nicht nur auf englische Bildflächen, sondern auch vor allem auf amerikanische. Das Ganze war nämlich eine Zusammenarbeit zwischen Fox und der BBC, sollte ursprünglich als Pilotfilm für eine neue Serie dienen, hat aber leider nicht geklappt. Der Film selbst blieb auch hinter den Erwartungen der Fans ein bisschen zurück, war zwar optisch opulent, der Doktor war super und auch viele Details waren klasse, aber der Grundtenor stimmte nicht so ganz, war halt ein bisschen sehr amerikanisiert und die ganze Geschichte war relativ simpel gestrickt. führte dann halt nicht in eine Serie und so starb Doctor Who dann auch 1996 erstmal wieder für die nächsten Jahre. Fortgesetzt wurden die Geschichten mit dem achten Doktor dann in Buchform und später auch in Hörspielform, dann von der Firma Big Finish. Ja, und das blieb bis zum Jahre 2005 so. Da kam natürlich die Neuauflage der Serie. Geschrieben von Russell T. Davis, der damals schon jedem einem Namen war, der auf dem Doctor Who nichts zu tun hatte. Bekannter Produzent. Und damit gerieten auch die Bücher ein bisschen in Stocken, denn die BBC produziert seitdem wirklich nur noch Bücher mit dem 10. Doktor, also jetzt mit dem Amtierenden, und auch auf etwas jüngerem Niveau. Also die Bücher selbst waren später und die Hörspiele auch eher auf so ein älteres Publikum zugeschnitten. Das wurde dann aber geändert und wie gesagt, in der heutigen Zeit, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, haben wir den amtierenden 10. Doktor. Und ja, entsprechend auch nur Bücher mit dem. Hörspiele beschäftigen sich exklusiv immer noch mit den alten Doktoren, aber diesmal da auch auf ein etwas jüngeres Publikum zugeschnitten.
Wobei bei Big Finish der Unterschied noch verhältnismäßig leicht ist. Also da hat sich nicht so viel geändert, aber bei BBC Books ist ganz klar zu sehen, dass die Books ein anderes Design haben. Also allein schon vom Design her mehr jüngere Leser ansprechen. Also zwar das Format eigentlich von Taschenbüchern haben, aber einen festen Einband. Was eigentlich ganz schick aussieht, aber vom Inhalt her haben sie halt nicht mehr so viel Tiefgang wie früher. Und das scheint jetzt erstmal so eine Schiene zu sein, die die BBC auch weiterfährt, weil näherer Zukunft scheint ja nichts geplant zu sein, dass man nochmal alte Doktoren irgendwie in Büchern auftauchen lässt.
Wohl wahr, sehr bedauerlich. Was gibt's sonst zu Doctor Who an sich zu sagen, was man wissen sollte? Es gab in den 60ern zwei Kinofilme, die auf zwei Folgen mit William Hartnell basierten. Dort wurde der Doktor als Mensch dargestellt, als menschlicher Professor, der eine Zeitmaschine entwickelt hat. Und gespielt wurde der Doktor da von Peter Cushing. Das war das erste Mal, dass man die Daleks in Farbe sah. Das war damals der Burner schlechthin. Man hatte Daleks bis dato nur in Schwarz-Weiß gesehen.
Ja, ich meine, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Man sah sie jetzt nicht nur groß auf der Kinoleinwand, sondern auch wirklich zum ersten Mal halt in bunt, ne?
Genau, für die Fans der Serie ist aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, der Film etwas erschreckend, weil es hat halt nicht so viel mit der Serie zu tun. Wir haben zwar die TARDIS, wir haben den Doktor, aber der Doktor ist ein Mensch und ich finde die Filme seltsam. Ich frage mich auch, was Leute damals dann gedacht haben, als sie die Filme das erste Mal gesehen haben. Es entspricht halt nicht dem, was man von der Serie kannte. Aber es waren die Daleks, die waren in Farbe und wir haben Explosionen. Ich glaube, das war so.
Man darf gar nicht versuchen, es als Teil des Kanons zu betrachten oder irgendwie wie eine Fernsehfolge ernst zu nehmen. Man muss einfach irgendwie sich hinsetzen und irgendwie denken, so jetzt unterhalte ich mich mal eine Stunde lang oder eine Viertelstunde und dann macht es, glaube ich, Spaß. Aber man darf gar nicht versuchen, die Verbindung zur Serie zu knüpfen. Dann ist man, glaube ich, irgendwie frustriert als Fan.
Ja, ich denke, für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, ist es ein bisschen vergleichbar mit Charlie's Angels und den später folgenden Kinofilmen. Also,
ja, vielleicht so ein bisschen, ja.
Loosely based on, kann man sagen. Wobei Peter Cushing, finde ich, ist kein guter Doktor. Also,
Peter Cushing ist ein interessanter Schauspieler, weil man ihn ja auch irgendwie aus diversen Dracula-Verfilmungen und aus allen möglichen Horrorfilmen kennt. Ich. Ne? Irgendwie ganz witzig, ihn einfach mal zu sehen. Also ich finde die Filme immer noch sehr witzig. Aber wie gesagt, man darf sie nicht ernst nehmen. Also.
Ansonsten gibt es noch zu sagen, viele Schauspieler haben die Doktoren gespielt in verschiedenen Formen. Also es gibt da das ein oder andere Special, in dem zum Beispiel Rowan Atkinson den Doktor spielt. Es gibt gerade bei den Audiobereichen einen Bereich, der nennt sich Unbounce. Da haben dann 6 verschiedene Darsteller jeweils einen Doktor gespielt, um mal verschiedene Charakterzüge des Doktors anders zu beleuchten, als sie eigentlich sind. Es gab in der doktorlosen Zeit zwischen 96 und 2005, also gerade so ab 2000 aufwärts, verschiedene Webcasts, sowohl mit den alten Doktoren, als auch einen mit einem neuen 9. Doktor, der aber nicht Christopher Eccleston war, sondern gespielt wurde er von Richard E. Grant, auch komplett anders charakterisiert, wurde von der BBC bis zum Jahre 2004
als der offizielle 9. Doktor gehandelt.
Ne? Genau, wurde dann gesagt, das ist jetzt der Doktor, der aktuell ist, verschwand dann aber ganz schnell in der Versenkung, nachdem halt im Jahre 2004 bekannt wurde, dass die Serie wieder auflebt. Ja. Wenn man es sieht, ist vielleicht nicht die verkehrteste Entscheidung, den wieder eingestampft zu haben, aber ist doch ein nettes Kuriosum, wenn man sich's mal ansieht.
Das stimmt.
Ansieht. Ist geschrieben von Paul Cornell, den kennen die neuen Zuseher aus der Folge Father's Day.
Und mittlerweile auch nur aus dem Zweiteiler Human Nature und Family of Blood.
Genau, wenn man schon bei der dritten Folge ist, heißt es, kann ja auch sein, dass Leute durch die deutschen Ausstrahlung zu uns gekommen sind.
Das stimmt, aber die haben vielleicht noch gar nicht Father's Day geguckt.
Das kann natürlich auch sein. aber wie gesagt, es ist ein Name, der taucht öfter auf, ist halt ein bekannter Name im Universum und dem oblag halt so die Neuschöpfung des 9. Doktors. Muss man sagen, netter Versuch. RTD hat es in dem Falle wirklich besser gemacht.
Das stimmt. Das muss man Artie lassen.
So, ansonsten würde ich sagen, ist natürlich immer schwierig, Doctor Who so in ein paar Minuten abzuhandeln als Serie und Phänomen an sich. In England ist Doctor Who größer als Star Trek jemals hier oder in Amerika war. kann man sich nicht vorstellen. Also gerade wenn man sich jetzt die Serie so an sich, also seit der Neuauflage drüben umguckt, man wird erschlagen mit Doctor Who-Sachen. Und jedes Kind, auch was seit 1963 irgendwann Fernsehen geguckt hat, wird Doctor Who kennen. Also man hat kaum Erwachsene irgendwie in Großbritannien oder so, die den Doktor nicht kennen. Das ist unvorstellbar. Es ist extrem in die Kultur integriert. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Also Orion kommt da bei weitem nicht ran. Also.
Nee, keine Ahnung. Wenn man sieht, dass das in die in das Gegenstück zum Duden Begriffe eingeflossen sind wie TARDIS-like für Dinge, die von außen größer scheinen, von innen größer scheinen als von außen. Oder dass Daleks es auch da in den Oxford oder was es ist geschafft haben, das zeigt ja, was es für eine Bedeutung in diesem Land hat.
Genau, es lässt sich für Nicht-Briten immer schwer nachvollziehen, weil wir haben wirklich nichts Vergleichbares. Nee,
es gibt in Deutschland keine Serie, auch nicht aus irgendeinem anderen Bereich, die so einen Einfluss gehabt hätte, also keine Ahnung. Wenn wir irgendwie eine super erfolgreiche deutsche Serie nehmen wie die Schwarzwaldklinik, ist das trotzdem ganz und gar nicht vergleichbar, ne?
Ja, wie gesagt, alle Briten sind damit groß geworden. Ansonsten, um die Folge hier mal zu beschließen, nicht exorbitant ausufern zu lassen, wenn wir irgendwie zu schnell sind, zu langsam sind, irgendwas nicht erklärt haben, dann schreibt uns eine kurze E-Mail an info@whocast.de. Fragt nochmal nach, erklären wir gern in einem späteren Cast dann nochmal. Wie gesagt, ich versuche die Episode möglichst kurz zu halten, um halt einfach ein paar Infos rüberzubringen, wenn man sagt, ich kenne die Serie nicht so, aber mich interessieren ein paar Sachen und so weiter und so fort. Ich versuche auch möglichst spoilerfrei zu bleiben, was Einzelepisoden angeht. Natürlich ist es schwierig, dass wenn ich über Gallifrey, den Planeten des Doktors, über den Doktor rede, greife ich auch auf Sachen zurück, die in Folgen passiert sind. Ich erkläre natürlich auch, der Doktor ist ein Timelord. Das erfährt man in der neuen Serie erst in der Folge 2 oder 3. Ich werde es vorher sagen, wenn ihr erst die erste gesehen habt, ist das natürlich problematisch, aber ich versuche halt keine Plot-Handlungen groß zu erklären oder so. Aber es bleibt halt nicht aus, dass wenn man über ein allgemeines Thema redet, da auch Informationen preisgibt, die vielleicht erst in Folge XY erscheinen. Aber sind ja in der Regel keine Plotpunkte, die man verschweigen müsste oder ähnliches.
Wie rücksichtsvoll du auf einmal bist, wie viel Gedanken du dir machst, ist das die Altersmilde oder woran liegt das?
Nein, das ist ja extra für neu und da kann man ja ein bisschen Rücksicht nehmen.
Ja, toll, ich bin ja ganz begeistert. Ich kenne dich gar nicht so.
Ansonsten, wenn ihr ein Thema habt, was euch jetzt brennend interessiert, wir werden jetzt in den nächsten paar Wochen natürlich ein bis zweimal pro Woche ein Thema abhaken, aber wenn ihr jetzt sagt, oh, erzählt mir doch mal generell was zu den Companions oder ui, da war doch hier der und der oder die Außerirdischen oder die Daleks. Schreibt uns, was ihr hören möchtet, info@whocast.de, werden wir dann möglichst schnell einbauen. Ja, und ansonsten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht. Und schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Willkommen zu New to Who. Den WhoCast kann ich euch auch nur wärmstens ins Herz legen, allerdings da wird gerne ein bisschen gespoilt und da redet man halt größtenteils auch über die aktuellen Sachen aus dem Universum. Also kann es da schon passieren, dass wir über Staffel 4 reden. Wenn ihr da also noch nicht so bei seid, da ein bisschen vorsichtig mit. Aber es lohnt sich, kann ich sagen, was man so hört von Leuten, die ihn gerne hören. Es lohnt sich.
Das lohnt sich auf jeden Fall, durchaus.
Wunderbar, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis dann.